Führung hat sich Ihrer Meinung nach zu einer lukrativen Ideologie entwickelt.
Solche Sätze kennt man ja, ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ne? Der Klassiker.
Denen es aber an den Kompetenzen fehlt und die auch nicht Zeit für die eigene Weiterentwicklung bekommen. Und wie soll dann ein Team sich entwickeln können?
Und es ist ja ein bisschen so wie Schmerzen heilen. Die sind ja dann irgendwann mal weg. Aber dass sie weg sind, merkst du gar nicht so.
Beschämt muss ich feststellen, dass ich wahrscheinlich dann auch in einem alten Denken verhaftet bin, nämlich diesem, naja, das kann ja gar nicht funktionieren. Und was du gemacht hast, ist, du hast es halt probiert.
Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Ach da.
Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt.
Holger, Slamazzore.
Ja, hallo Urlauber.
Hallo, hallo. Einen schönen, für alle nicht Bahasia Indonesia sprechenden, das sollte guten Nachmittag heißen.
Es gibt aber nur wenige davon, die das nicht sprechen, oder?
Ganz wenige. Es sind, glaube ich, nur ungefähr 280 Millionen Indonesier. Und ich glaube, die malaiische Sprache ist, glaube ich, auch sehr ähnlich. Die teilen sich, glaube ich, eine Sprache, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, da bin ich überfragt.
Ich glaube, das wäre etwas für die kleine nachmittägliche Googelei, um sich da schlau zu machen. Und warum wir es auf komische Sprachen irgendwie geradeaus haben, ist, weil ich gerade aus dem Urlaub komme und das jetzt mal einfließen lassen musste. Hallo Holger.
Ja doch, ich war auch eine Woche im Urlaub, ne? Da wurde auch komisch gesprochen. Kennst du die Sprache? Wocken!
Wocken! Wocken! Wie man sieht, man muss nicht weit fahren, um seltsame Vokale und Sprachgebärden irgendwie anhören zu können. Das ist doch toll. Du hast aber noch eine Stimme, merke ich gerade.
Ja, obwohl ich den einen oder anderen Song tatsächlich mitgetrellert habe. Also es gibt Leute, die würden behaupten, da kann man nicht trellern auf Wacken, aber... Okay. Auch das geht. Schöne Sachen. Also wer diese Musik vielleicht ein bisschen befremdlich findet, dem empfehle ich Meta Klapa. Das ist eine kroatische Band, die traditionellen Chorgesang verbindet mit Metal-Musik. Die singen Iron Maiden Songs als Chor. Ich finde das großartig. Ich habe die tatsächlich jetzt schon zweimal gesehen. Also das ist ein echter Anspieltipp.
Es erinnert mich jetzt von der Idee ein bisschen an Apokalyptika, die ja mit vier oder fünf Celli, glaube ich, auch die diverse Metal-Nummern irgendwie eingespielt haben. Also das scheint in dem Genre durchaus ein sehr großer Kreativitätsreigen zu sein, das in ganz andere musikalische Kontexte zu setzen und dann trotzdem auf einer Bühne mit, ich weiß nicht, wie viele Menschen waren da, 100.000? Reicht wahrscheinlich nicht, oder?
Also offiziell sind es 85.000.
Okay.
Ja, vielleicht auch der eine mehr oder der andere weniger, das weiß ich nicht, aber das war die gemeldete Zahl, 85.000 Menschen auf einem großen Feld in Schleswig-Holstein.
Sehr schön.
Aber Apokalyptika kannst du tatsächlich nächstes Jahr in Wacken erleben.
Ah, wunderbar, da freue ich mich. Freue ich mich sehr.
Gut, kommen wir... aus dem hohen Schleswig-Holstein in den tiefsten Süden der Republik nach München. Wir waren ja zusammen auf der Agile World und haben da gemeinsam eine Keynote gehört von Celine Schillinger. Du erinnerst dich vielleicht.
Ja, es war schon lange her, es war vor meinem Urlaub. Also ich bin ja förmlich geblitzdings seither. Aber nein, so schlimm war es nicht. Nee, kann ich mich sogar... glaube ich, noch ganz gut erinnern. Ja,
und ich erinnere mich, dass wir die so gut fanden, dass wir gesagt haben, ey, darüber müssen wir noch mal reden. Ja. Sie hatte damals einen ziemlich guten Einstieg, in dem sie halt ihre Sorge ausgedrückt hat über den Rechtsruck, der in ihrer Heimat Frankreich vermeintlich bevorstand. Mittlerweile wissen wir ja, dass der ausgeblieben ist und es stattdessen einen Linksruck gab. Das ist ja,
wobei, ich würde es vielleicht ein bisschen schärfen wollen, aber vielleicht habe ich es auch nur falsch mitbekommen. Ich würde es vielleicht als einen extremen Ruck eher bezeichnen, ist so meine Wahrnehmung. Also dieses Weg von der Mitte hin in die Pole, weil ich habe den Eindruck, dass mit über 35% Front National, also ich meine, wenn man das jetzt irgendwie auf bundesdeutsche Verhältnisse der AfD geben würde, ich glaube, da würden wir auch nicht sagen, wir hätten einen Linksruck.
Ich glaube, dieser Linksruck ist wahrscheinlich deswegen entstanden als Begriff, weil niemand damit gerechnet hat, dass dann so viele Menschen links wählen. Ja, genau. In absoluten Zahlen, gebe ich dir recht, ist es ein Wandern an die Extreme.
An die Extreme.
Da könnten wir jetzt auch noch stundenlang drüber reden. Haben wir, glaube ich, letztes Mal sogar angedeutet gehabt. Aber im Wesentlichen geht es ja um das, was sie in ihrem Buch Dare to Unlead ausgedrückt hat. Und sie hat mich von Anfang an gehabt mit dieser Idee oder eigentlich dem Appell an uns, Agile Coaches, Scrum Master und wie sie da alle versammelt waren, dass sie sagte, die Art und Weise, wie wir unsere Arbeitsumfelder gestalten und wie wir auch Führung im Business-Kontext leben, hat einen Einfluss auf die Gesellschaft.
Also ich würde fast behaupten, die hat unseren vorletzten Podcast gehört.
Ja,
könnte man schon fast wahrscheinlich, ne?
Und dann schnell das Buch geschrieben.
Und dann schnell das Buch dazu geschrieben.
Also es ist jetzt keine revolutionäre Idee, aber sie hat es so schön auf den Punkt gebracht und das fand ich toll. Also sie hat das mit dem Satz "Our work is political" auf den Punkt gebracht und der hat sich bei mir festgesetzt. Und dann hat sie ja mal kurz ihr Buch vorgestellt. Anstatt zu führen, will sie eben Führung anders gestalten. Warum denn eigentlich? Weil sie gesagt hat, Führung hat sich ihrer Meinung nach zu einer lukrativen Ideologie entwickelt. Warum? Naja, also es wird mittlerweile ideologisch aufgeladen. Also Führung ist halt was Besonderes. Es ist eine besondere Funktion in Unternehmen, die irgendwie alle anstreben. Erlebe ich bei meinen Kundinnen und Kunden auch. Und das liegt auch daran, dass es, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, ja keine anderen Karrieremöglichkeiten oft gibt, außer dass du eben dann Personalverantwortung übernimmst.
Also da hatte ich nämlich fast schon, ich hätte schon fast auf der Zunge so eine Art Antithese, wo ich sage, naja, entsteht es vielleicht nicht dadurch, dass es eben keine anderen Karriere, einer fachlichen Karriere gibt, dass man notgedrungenermaßen eben in die funktionale Karriere irgendwie reingeht. Klar, die Lukrativität irgendwie da ist und ob es den Menschen überhaupt um Führung geht oder ob sie einfach nur die Pommes auf der Schulter als Steigbügel für ein größeres Gehalt irgendwie nutzen. Aber gut, da könnten wir nochmal eine ganz andere Podcast-Folge auch draus machen.
Ja, also ich glaube, dieses Lukrative ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Mhm. Ne? Also einmal ist es für die Führungskräfte lukrativ, weil sie halt in der Regel dann auch mehr Gehalt bekommen. Mhm. Und es gibt aber auch eine ganze Industrie drumherum von Führungskräfte, Seminaren und weiß ich nicht was alles. Und eine andere Perspektive darauf wäre ja, das ist ein selbsterhaltendes System. Und deswegen wird es halt auch so ideologisch betrachtet. Also egal, wie sinnvoll diese Art von Führung ist, das System erhält sich selber.
Da würde ich aber gerne noch mal kurz einhaken bei diesem Begriff, den sie gewählt hat. Und dann weil ich habe es nicht verstanden, gebe ich ganz offen zu, diesen einen Punkt. Aber vielleicht hast du es ja verstanden. Also dass Führung und Lukrativität, die beiden Sachen bekomme ich zusammen, ne, dass ich in eine Führungskarriere gehe, weil es eben attraktiv, also ökonomisch attraktiv ist. Aber warum Ideologie? Also was ist die lukrative Ideologie? Das habe ich nicht verstanden.
Mhm. Also ich habe sie so verstanden, eben wie schon gesagt, dass Führung eigentlich unabhängig von der Funktion, die es erfüllen soll, mit Dingen wie Macht, Status, Anerkennung aufgeladen wird. Mhm. Und das zu einem System führt, was selbsterhaltend ist. Denn wenn ich mir Gedanken darüber mache, ob diese Art und Weise, in der ich führe, sinnvoll ist oder auch noch zeitgemäß ist, stelle ich ja dieses System in Frage.
Also Ideologie oder der Begriff der Ideologie eher im Sinne von Haltung. Und das, was du jetzt gerade gezeichnet hast, war ja eine sehr, ich möchte mal sagen, egoistische Haltung. Ja, also Machtanspruch, ich habe die Macht, ich kann bestimmen, ich habe Geltung und so weiter und so fort. Also wenn man die eigene Haltung und die Ideologie irgendwie oder die Ideologie als eine Haltung verstehen möchte, ja, dann holt es mich jetzt gerade ab.
Ja. Und auch das erlebe ich ja noch in Organisationen. Also ich habe auch gerade an einer Ausschreibung teilgenommen und da geht es auch um Teamleitende. Und die wünschen sich halt auch so ein Konzept da drin, wie kann ich als Führungskraft für eine Followership sorgen? Also dieses Leader-Follower-Modell ist da noch stark verankert.
Okay.
Ja, und das ist ja auch etwas aus der alten Führungswelt, wenn man so möchte. Und Celine Schillinger referenziert das auch tatsächlich als Teil einer traditionellen Führung, die aus ihrer Sicht eben eine individuelle Fähigkeit ist, ja. Im Gegensatz zu der Art und Weise, wie sie Führung versteht, als eine kollektive Fähigkeit.
Genau. Aber da kommen wir eh nochmal später, glaube ich,
nochmal drauf. Da kommen wir sicherlich nochmal drauf zurück. Genau. Also gucken wir erstmal, was sie eigentlich sagt. Also, ne, Führung hat sich zu einer lukrativen Ideologie entwickelt, sagt sie, mit negativen Folgen für uns, für unseren Planeten und für unser Business. Dem Beweis bleibt sie dann an der Stelle schuldig. Aber was sie halt möchte, ist einfach neue Wege der Führung beschreiten. Und dafür hat sie drei Leitsterne definiert. Als Französin hat sie sich dann angelehnt an Liberté, Égalité und Fraternité und hat die Liberty, Equality und Community genannt. Erstmal ganz schön als Modell. Und ja, wir können ja diese drei Leitsterne mal durchgehen. Und der erste, Liberty, den verbindet sie mit dem zweiten Begriff, der nennt sich Agency. Und zwar ist ihre Behauptung, dass die Einschränkung der schöpferischen Freiheit, die wir erleben, eine Illusion von Kontrolle schafft, die in der heutigen Wirtschaft kontraproduktiv geworden ist. Also Menschen glauben daran, auch in dieser komplexen Welt, in der wir leben, durch dass Kontrolle. Sie das Ganze kontrollieren können.
Genau, und solche Sätze kennt man ja. Ne?
Genau,
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ne? Der Klassiker.
Ja, und das erlebe ich halt auch bei vielen Organisationen, dass die Menschen, die eben kreativ-schöpferisch tätig werden, dadurch in ihren Möglichkeiten immer wieder eingeschränkt werden, weil sie immer wieder ja, den Beweis antreten müssen, warum das, was sie jetzt gerade tun, wirksam ist. Und also manchmal geht es doch nicht mal um die Wirksamkeit, sondern es geht nur darum, zu zeigen, dass man etwas getan hat.
Genau.
Und ihre Forderung ist, dem System mehr Eigenverantwortung zu geben, indem wir es befähigen, anstatt es zu lenken. Und was mir wirklich gut gefallen hat, ist ihre Definition von Agency, also dieses ne, aktiv werden. Ja, und zwar sagt sie, die Agency hatte drei Aspekte. Die Fähigkeit zu handeln, also mit Fähigkeit im Sinne von Ability. Mhm. Also ich
also Kenntnis quasi ein bisschen.
Genau, also ich habe die Kompetenzen, ich habe das Wissen, ich habe auch die Erfahrung. Wenn ich sie nicht habe, kann ich sie über Training beispielsweise erwerben. Dann braucht es aber auch die Capacity, also die Leistungsfähigkeit. Das heißt, ich muss in meinem Umfeld die Ressourcen haben, um dann auch handeln zu können. Aber für mich ist es auch noch mehr. Also es ist auch sowas wie die richtigen Informationen, also eine Transparenz, auch ein Netzwerk von Menschen, auf das ich zugreifen kann, um eben dann ins Handeln zu kommen. Und zu guter Letzt natürlich auch die Bereitschaft. Also ich muss es auch wollen. Und dieser Dreiklang, der hat wirklich sehr stark bei mir resoniert, weil in Organisationen, und das sagt sie auch, gibt es oftmals eins oder zwei von den dreien, die gefördert werden und mindestens eines fehlt.
Genau. Also die Bereitschaft vielleicht gar nicht da. Man weiß es, man hätte die Fähigkeiten, aber die Bereitschaft ist überhaupt nicht da. Egal aus welchen Beweggründen jetzt heraus. Was ich häufig sehe, auch jetzt mal ganz salopp, die Kompetenz. Ist an manchen Stellen nicht da. Also da wäre vielleicht, wie hast du es vorher mal gesagt, Pommes auf der Schulter, zwar genug da, aber da ist keine Willingness, also besorge ich mir auch keine Kompetenz und dann wurschtelt man halt irgendwie in seiner Gescheithaflerei dann, wie der Bayer sagen würde, wahrscheinlich so vor sich hin, aber kennt das nicht.
Ja, spannend ist auch, dass manchmal das eine mit dem anderen verwechselt wird. Also ich bin auch oft bei Kunden und da heißt es, ja, die Leute wollen sich hier nicht verändern und die Teams wollen sich nicht entwickeln. Mhm. Und wenn ich dann da reinschaue, dann habe ich das dort schon mit Menschen zu tun, die die Bereitschaft mitbringen zu handeln und sich auch zu verändern, denen es aber an den Kompetenzen fehlt und die auch nicht Zeit für die eigene Weiterentwicklung bekommen und wie soll dann ein Team sich entwickeln können?
Du wirst lachen. Heute in einem Gespräch mit einem Scrum Master, der ein Team betreut und dabei ging es genau um das Gleiche. Also es ist eine etwas, naja, was heißt, ich würde sagen wir, aber gar nicht so selten eine Konstruktion. Wir haben ein Projektvorhaben, in dem ein Produkt gebaut wird und haben daneben noch eine Linienorganisation, irgendwie die disziplinarische vorgesetzte Personen der Beteiligten ist. Und jetzt gibt es die Notwendigkeit für einen Know-how-Aufbau innerhalb dieses Teams von diesem Kollegen. Die Person, die Personen, eine, die da drin ist, würde das Thema XY gerne lernen. Es gibt ein Training von der Linienführungskraft, die aber nicht im Projektkontext ist. Das heißt, sie hat einen ganz anderen Fokus, nämlich, ne, was weiß ich, Budget für die eigene Abteilung irgendwie gut unter Kontrolle zu haben. Sagt er, nee, also dieses Training irgendwie wird jetzt nicht genehmigt. Was passiert? Das Know-how ist nicht in diesem Team, das für das Projekt irgendwie tätig ist. Sie sind deswegen natürlich langsamer. Die Qualität ist schlechter, weil das Know-how nicht so ausgiebig ist, zumindest nicht in der Breite. Das Projekt wird schlechter aus mehreren Dimensionen. Aufgrund einer Entscheidung einer Person, die die Perspektive des Projekterfolges nicht hat. Das ist so ein Klassiker. Also ja. Die Mitarbeiter würde liebend gerne irgendwie jetzt eine Schulung zum Thema machen, kriegt aber keine Erlaubnis. Also muss jetzt wieder eskaliert werden zwischen Projektorganisationen und zwischen Linienorganisationen hin und her und so weiter und so fort. Das Spiel kennen wir ja.
Ja, oder der andere Klassiker, auch hier mindestens schon einmal behandelt, dass ich in einem Scrum-Team die Scrum Masterin, den Scrum Master ausbilde, die Product Ownerin oder den Product Owner, und dann rennen die los, was aber völlig vergessen wird, dass es ja auch noch ein Team gibt.
Das Team.
Also die Menschen, die halt entwickeln sollen, und die werden dann plötzlich mit Scrum-Begriffen bombardiert und wissen nicht, wo links und rechts ist, und man hat leider vergessen, ihnen zu erklären, wie sie eigentlich zukünftig arbeiten sollen und wozu diese Veränderung dann auch führen soll. Also was das Gute daran ist.
Mhm. Ja. Also man sieht das sehr häufig in der Realität, Beobachtung hier. Ja, sehr schön.
Die Agency.
Dann haben wir die Networks, also die Connection.
Ja.
Das heißt, die Idee ist ja, ich versuche so viel wie möglich nicht nur Personen, sondern ich nenne es jetzt mal Entitäten innerhalb einer Organisation miteinander zu verbinden, um Wissensaustausch generieren zu können. Also diese Idee, dass Arbeit von heute Wissensarbeit ist. Gut, haben wir auch nicht das erste Mal jetzt heute hier behandelt. Ne? Also ganz so unbekannt ist uns jetzt aber auch nicht. Aber diesen Satz, dass in der Wissensarbeit die Interaktion das Relevante ist, also dass die Beziehung, also die Arbeit des Beziehungsaufbaus die eigentliche Arbeit ist. Das, finde ich, ist ein Aspekt, den hatten wir so jetzt noch nicht. Und den fand ich unheimlich interessant.
Ja, ich fand den stark. Also das wirklich zu sagen, ne? Also dass die Arbeit nicht irgendwie den Sandhaufen von links nach rechts schaufeln ist, sondern Beziehungen aufzubauen, das hilft auch den Rollen, mit denen wir ja so viel zu tun haben, den Scrum Masterinnen und Scrum Mastern und Agile Coaches, die ja oft vor das Problem gestellt werden, dass sie ihre Arbeit gar nicht vermitteln können, also den oder die Wirksamkeit und ihren Wertbeitrag tatsächlich ihren Vorgesetzten gar nicht vermitteln können, weil die in anderen Dimensionen denken und nicht in der Dimension Beziehung. Und wenn ich aber sagen kann, hey, der Beziehungsaufbau, den ich hier leiste, quasi das Aufrechterhalten eines Informationsflusses oder vielleicht sogar das Aufbauen und erstmal Schaffen eines Informationsflusses, das ist essentiell für eine moderne Organisation. Ja. Wenn das gelingen kann, dann hört auch dieses Gefrage auf, was denn der Agile Coach eigentlich den lieben langen Tag macht. Ja, Beziehungspflege, das ist das, was der Agile Coach oder der Scrum Master, die Scrum Masterin den lieben langen Tag machen. Also und noch mehr.
Und da kann man dann ja auch wieder einen Aspekt für sich selber finden, die eigene Arbeit als produktiv wahrzunehmen.
Ja.
Weil das ist ja auch so ein ganz häufiges Thema, der Tag ist irgendwie vorbei, man hat viele Gespräche irgendwie geführt mit Teams, mit Stakeholdern, mit wem auch immer, um vielleicht auch ein Problem zu lösen, und man geht irgendwie dann so etwas unzufrieden aus der 8. Videokonferenz, wenn man von zu Hause aus arbeitet, oder dem Sprung durch die Geschosse, wenn man vor Ort ist, irgendwie dann nach Hause und fragt sich so, was habe ich denn jetzt heute gemacht, war ich denn produktiv? Ja. Das ist ein ganz häufiger Satz, den ich bei Teamcoaches, bei Coaches allgemein und Scrum Mastern ja auch wahrnehme. Und mit diesem Blick kann man natürlich den Blick auf die eigene Produktivität und die Wahrnehmung, war ich heute produktiv, tatsächlich mit einem ganz anderen Inhalt füllen. Wenn ich sage, habe ich heute dafür gesorgt, dass eine Information von A nach B geflossen ist, dass Frau Meier und Herr Müller irgendwie in eine Kommunikation getreten sind und ein Problem nicht unbedingt gelöst, aber zumindest mal adressiert und miteinander ausgetauscht haben, dann habe ich für eine Beziehungsförderung gesorgt. Und das gestatte ich mir zugegebenermaßen auch viel zu selten, dass das Produktivität ist. Sondern ich gehe dann häufig vom Schreibtisch irgendwie hoch und denke so, ja, eigentlich hast du wieder überhaupt nichts gearbeitet. Und das stimmt nicht.
Nee, genau. Aber angemessene Produktivitätsmaße für Wissensarbeit sind so ein Ding, wo mir heute tatsächlich ein Thema in meine Instagram-Timeline gespült wurde aus dem schweizerischen Fernsehen. Da gibt es eine philosophische Sendung und da wurde über dieses Thema berichtet. Ich habe sie jetzt noch nicht angeschaut, das werde ich mal tun und vielleicht ist das ja mal ein Thema für eine Episode. Also klang sehr vielversprechend, der Ausschnitt, den ich da gesehen habe. Da ging es nämlich genau um das. Also ist jemand produktiv nur, weil er oder sie 7 Stunden am Tag in Meetings verbringt?
Ich habe die ersten 4-5 Minuten auch da reingeswitcht, deswegen kam ich auch auf diesen Begriff der Produktivität, weil es war nämlich die Eingangsfrage. Ja. Und was sehr lustig war, dass eine der beiden Befragten irgendwie sofort auf die Frage, wann waren sie das letzte Mal produktiv, so kam, als ich zu Hause aufgeräumt habe. Wo dieser ganz direkte Connect zwischen der eigenen Tätigkeit und dem Erfolg, ne? Was weiß ich, das Wohnzimmer sieht nicht mehr aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hat, sondern ist eben jetzt aufgeräumt, oder? Ja. Ich habe das Geschirr abgewaschen, weil es steht nicht mehr auf der Ablage rum und so. Also, dass immer die Assoziation ist, ich bin dann produktiv, wenn ich den Erfolg meiner Arbeit unmittelbar sehe. Und das ist ja das Schwierige bei diesem Beziehungsaufbau, den sehe ich ja nicht zwangsläufig. Das muss ich mir schon sehr bewusst machen, dass ich heute für Beziehungsaufbau gesorgt habe. Es ist nicht unmöglich, aber es ist nicht so offensichtlich wie der nicht mehr dreckig auf der Ablage stehende Teller. Der ist halt offensichtlicher.
Ja. Und das gilt halt für alle Arten von Führung, ne? Und das sehe ich aber auch, glaube ich, nur dann, wenn ich so konditioniert bin, dass ich halt Freude daran habe, andere Menschen in ihrem Wachstum zu begleiten. Mhm. Weil nur dann, glaube ich jedenfalls, habe ich auch den Blick dafür, dass sich da etwas verändert.
Ja, klar.
Aber das ist halt in vielen Organisationen auch noch gar nicht angekommen. Und ich habe ein Beispiel von einer Kundenorganisation, wo wir auch eine Transformation begleitet haben. Und dann war immer die Frage, was habt ihr denn am Ende geschafft? Und dann kamen halt 4 konkrete Maßnahmen raus. Das ist aber wenig für 1,5 Jahre, habe ich gesagt, ja. Aber das ist auch nicht das, worauf es ankommt. Also diese 4 Maßnahmen, ja, ne, wenn man sagt, dafür habt ihr jetzt ein Jahr gebraucht, würde ich auch sagen, das hätte man auch schneller haben können. Was wir in dem Jahr gemacht haben, ist, dass wir Menschen begleitet haben, eine neue Haltung zu entwickeln. Das ist nur etwas, das kannst du nicht messen. Mhm. Ja?
Ja.
Du kannst ja nicht sagen, guck mal, das ist die Marion und vor einem Jahr war die so. Marion, sag mal, wie vor einem Jahr. So, und jetzt sagen wir dir mal, wie die jetzt ist.
Genau, sag mal, wie vor einem Jahr.
Ja, so, das geht ja nicht, sondern das musst du halt erleben, indem du sie halt dieses Jahr begleitet hast. Und dann kannst du nachher sagen, so, wow, auch zu sehen, wie diese Menschen in ihrem Umfeld, in ihren Teams, in ihren Abteilungen plötzlich ganz anders auftreten und das auch von außen wahrgenommen wird, wiederum nur von Leuten, die halt eng mit ihnen zusammenarbeiten, das ist beeindruckend. Aber die Auftraggebenden sind halt nicht so nah dran, dass sie dann auch diesen direkten Vergleich haben. Und die können das halt nur sich über Menschen, die das bezeugen, können die sich dann diesen Erfolg ableiten. Und das ist so schade.
Ja, es ist tatsächlich nicht so messbar wie, was weiß ich, das Produkt liegt entwickelt auf dem Tisch oder es gibt ein geschriebenes Konzept über einen Prozess, weil wenn der beschrieben ist, dann kann ich sagen, ach guck, jetzt da liegt ein Stapel Papier, da ist das Ergebnis meiner Arbeit irgendwie drin. Das ist bei der Beziehungsarbeit nicht ganz so. Und es ist ja ein bisschen so wie, wie Schmerzen heilen. Die sind ja dann irgendwann mal weg. Mhm. Aber dass sie weg sind, merkst du gar nicht so. Du merkst ja eher, wenn sie da sind. Also sprich, wenn du jetzt, sagen wir mal, diese Organisationsschmerzen und da nehme ich jetzt auch mal Beziehungen im weitesten Sinne irgendwie mit rein. Wenn du die so hast, dass sie dann nachher funktionieren, in Anführungszeichen, dann wird das ja als selbstverständlich wahrgenommen. Sie werden ja nur als Problem wahrgenommen, wenn das Problem da ist. Aber wenn das dann weg ist, nimmt das keiner als Erfolg. Sondern, naja, es ist ja kein Problem mehr da, also nimmt man es nicht wahr.
Ja, genau. Also die gute Arbeit von diesen, Beziehungsarbeitenden ist dann sichtbar, wenn sie nicht sichtbar ist.
Und jetzt ein Thema in eigener Sache. Wie du sicher schon festgestellt hast, unterhalten sich Holger und ich liebend gern einmal im Monat über Themen unserer modernen Arbeitswelt. Das machen wir natürlich nicht nur für uns, sondern auch für unsere Community und die Menschen, die uns jeden Monat treu zuhören. Deshalb interessiert uns auch eure Meinung. Geht ihr mit den Themen d'accord? Habt ihr eine andere Meinung? Habt ihr eine Anregung für neue Themen? Ihr könnt das zum Beispiel bei Spotify unten auf der Podcast-Seite bei jeder Episode unter Fragen und Antworten einen Kommentar, eine Anregung oder auch eure Kritik hinterlassen. Wir freuen uns schon jetzt riesig auf eure Impulse.
So, einen haben wir noch, ne? Community ist der dritte Aspekt. Und da sagt Celine Schillinger, dass eben dieses prozessuale Denken in Vertragsbeziehungen, Teambuilding, interne Kommunikation, all das, was man braucht, um kohärente, agile und effektive Teams, wie sie sagt, zu bilden, das reicht eben nicht, sondern es braucht mehr. Und sie zieht ihre Inspiration aus so größeren Bewegungen, also so Movements, wo halt Menschen intrinsisch motiviert gemeinsam etwas erreichen wollen. Mhm. Und was sie gerne hätte, wäre so ein Unternehmensaktivismus, Corporate Activism nennt sie das Ganze, wo eben das auch in Organisationen möglich sein soll. Und das hat sie tatsächlich als Führungskraft in größeren Organisationen, beispielsweise in einem Pharmaunternehmen, auch mal gemacht, indem sie bei der Einführung eines Impfstoffs gegen eine weit verbreitete Krankheit nicht klassisch vorgegangen ist, also irgendwie das Produkt promotet hat und dann eine Launch-Strategie gebaut hat, dann ihre Zielgruppen identifiziert, entsprechendes Marketing für die verschiedenen Kanäle aufgesetzt, also so wie das halt Pharmaunternehmen anscheinend so machen. Sondern sie hat eher auf Partnerschaften gesetzt. Sie hat auch ungewöhnliche Partnerschaften wohl dabei gewählt. Aktivistinnen und Aktivisten, die sich der Eindämmung dieser Krankheit verpflichtet haben und gesagt, wir wollen über das Problem gehen. Das Problem ist diese Krankheit und nicht, dass wir jetzt hier irgendwie einen Impfstoff verkaufen wollen.
Also ich glaube, sie hat gar nicht auf dem, sie hat, was mich als eingefleischter Agilist natürlich erstmal total irritiert hat oder gewundert hat, sagen wir es mal ein bisschen neutraler, war, als sie gesagt hat, es geht gar nicht um Purpose, es geht um den Course. Mhm. Ich glaube, diese beiden Begriffe hat sie benutzt und ich konnte es am Anfang nicht so ganz verstehen. Aber bei dem Beispiel, das du gerade gemacht hast, ist der Course ist die Behebung dieses Krankheitsphänomens, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und das Produkt, also der Purpose, das Produkt zu bauen, ist gar nicht so im Vordergrund, sondern das Eindämmen der Krankheit. Und da gibt es noch ganz andere Dinge. Da kommt dann, was weiß ich, ein sozialer Aspekt dazu. Ne? Ich meine, bei Corona können wir sagen, da war jetzt auch nicht das Vakzin jetzt das schlechthin, sondern da war die, wie gehen wir als Gesellschaft miteinander irgendwie um aufgrund dieser pandemischen Krankheit. War ja auch ein Eindämmen der Krankheit. Also da wurde über den Kurs geredet, aber das hatte mit dem Produkt des Vakzins überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, so habe ich Sie verstanden, wir laden die Menschen ein, die an der Behebung der Herausforderungen ein Interesse haben. Und da ist eben ein Teilaspekt eben auch Ihr Impfstoff.
Ja, und ich glaube, das ist auch dem medizinischen Kontext geschuldet, dass da eben der Kurs im Mittelpunkt steht und eben nicht der Sinn, also Sinn schon, also aber eben nicht das Produkt. Aber letztendlich, was ich auch daran schön fand, war die Idee zu sagen, naja, wenn wir den Kurs in den Mittelpunkt stellen, dann ist das Produkt eben ein Ding von vielen, die dabei helfen können. Ne? Und als wir uns nicht mehr die Hände geschüttelt haben, hat das ja auch was zur Eindämmung des Coronavirus beigetragen. Also nicht nur der Impfstoff selber.
Aber braucht natürlich auch eine andere Führungsidee. Ne? Also wenn ich eine Bewegung habe, ist ja immer die Frage, gut, das, ein anderes Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist sowas wie Fridays for Futures. Natürlich haben die eine Führungs- oder Galionsfigur mit Greta Thunberg quasi gehabt. Aber ich glaube, dass die Bewegung auch ohne sie funktioniert.
Eine spannende Frage, inwieweit diese Führungsfigur Greta Thunberg also sie hat sicherlich geholfen, diese Bewegung erstmal zu gründen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwann diese Bewegung stark genug war, um auch aus sich heraus zu existieren und Greta die Galionsfigur war, die im Wesentlichen für die Kommunikation eine Relevanz hatte. Also für die Außenwelt stand sie halt für dieses Fridays for Future und wurde eben wahrgenommen. Das heißt, die Wahrnehmung von Fridays for Future für die Massen, also für die Gesellschaft, lief über diese Figur. Aber für die Bewegung selber war sie ansonsten gar nicht mehr relevant. Weil die Beweggründe von der Bewegung schon so verinnerlicht waren, dass es da niemanden mehr brauchte, der oder die halt sagt so, und dafür tun wir das.
Ist ein interessanter Punkt, wobei kommen wir da nicht an den Punkt von Innen- und Außenblick, also dass der Außenblick von denjenigen, die von außen auf die Bewegung schauen, jetzt so die Frau Neugebauer irgendwie sehen und die Greta von Thunberg, als eben diese Galionsfiguren, aber die Bewegung selber das überhaupt nicht braucht.
Ja.
Sondern die ihre eigenen Themen entwickeln, die sie vielleicht als eine Art, im besten Fall noch so eine Art Klassensprecher brauchen, um manche Dinge irgendwie in die Außenwelt da draußen zu kommunizieren. Aber für den Vorgang innerhalb der Bewegung, glaube ich, es auch immer so wahrgenommen zu haben, waren diese Führungsfiguren nicht relevant. Also für die inhaltliche Bewegung dieser Bewegung.
Und für die Kommunikation, glaube ich, das könnten andere, behaupte ich jetzt einfach mal, genauso gut.
Ja.
Ihnen fehlt halt nur der leichte Zugang zu Medien beispielsweise. Ja?
Genau.
Also wenn eine Greta Thunberg bei einem Medienhaus vorspricht und sagt, hier, ich würde durchaus mal ein Interview machen. Oder auch die Anfrage geht halt an Sie. Die geht nicht an irgendwen aus der sehr großen Fridays for Future Bewegung, sondern die geht halt im Wesentlichen an die Galionsfiguren, weil die eben eine höhere mediale Aufmerksamkeit erzielen als irgendeine Pressesprecherin Fridays for Future Ostwestfalen, genau, so. Ja. Aber inhaltlich, glaube ich, braucht es diese Menschen ab einem gewissen Punkt, wenn diese Bewegung erstmal in Bewegung ist, braucht sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Aus der Innensicht.
Ja. Also die inhaltliche Führung ist dann demnach eine kollektive.
Mhm. Ich finde diese Idee toll und auch die Beispiele, die Celine Schillinger gebracht hat. Also eins hatte ich ja gerade genannt. Sie hat dann auch irgendwie das Corporate Design von einer Fluggesellschaft durch so eine Bewegung aus der gesamten Organisation heraus erarbeiten lassen, anstatt eine Agentur damit zu beauftragen. Also da gab es dann Podcasts, die von Menschen aus der gesamten Organisation geführt wurden. Also ne, von der Flugbegleiterin bis zum Fluggerätemechaniker so ungefähr oder auch Leute im Backoffice, was eben auch ungewöhnlich war, aber zu tollen Erfolgen geführt hat. Insbesondere hat es dazu geführt, dass diese neue Corporate Identity viel stärker mit den Leuten verankert war, als wenn sie jetzt von oben über eine Agentur eingekippt worden wäre.
Ja.
Und da hat sie viele schöne Beispiele und ich habe mich dann nur irgendwann gefragt, ob diese Herangehensweise für alles hilft, was in so Organisationen nötig ist. Und so mein Beispiel, einfach aufgrund einer Begleitung, die ich da gerade habe, wie ist es in einem IT-Bereich, wenn ich das Thema Cybersicherheit habe, was vielleicht da bei dem Unternehmen noch keine große Rolle gespielt hat, oder das Thema Datenschutzgrundverordnung, schaffe ich es da auch eine Bewegung, um vermeintlich, also aus meiner Sicht nicht die interessantesten Themen zu finden. Da glaube ich, könnte dieses tolle Werkzeug an seine Grenzen geraten.
Ja. Ich möchte nicht sagen ein Gegenbeispiel, ich darf es gerne gleich bewerten, ob es tatsächlich ein Gegenbeispiel ist. Ich habe einen Versuch bei einem Kunden unternommen vor einiger Zeit. Die Herausforderung war folgende, dass in diesem Projektkontext sehr viele Leute sich beklagt haben, dass das Thema Handling von Risiken in diesem Projekt nicht gut laufen würde. So. Das war ein bisschen so die Erwartungshaltung von vielen, naja, das muss ja der Projektleiter machen. Wobei es den Projektleiter in dem Sinne eigentlich nicht gab, weil diese Person, auf die sie dann gedanklich alle gezeigt haben, eigentlich ein Release-Train-Engineer ist. Und für alle, die mit Safe jetzt nicht sehr gut bewandert sind, das ist so eine Art Über-Scrum-Master, nenne ich ihn. Alle Safe-Kenner werden mich jetzt wahrscheinlich erschlagen, ich weiß. Aber im Grunde genommen ist es eine coachende Rolle der Organisation, also vergleichbar eines Scrum Masters. Und da würden wir ja auch nicht sagen, er ist der Projektleiter. So, aber nee. Trotz dessen ist die Wahrnehmung, das muss dann diese Person machen. Und irgendwann habe ich mir das so ein bisschen angeguckt. Es war wahnsinnig viel Gemaule irgendwie in der ganzen Organisation. Und da gab es Versuche irgendwie auch von diesem RTE und anderen Beteiligten, also sozusagen die klassische Führung, ja, Einzelpersonen wieder, da Methodiken irgendwie drin und ach, und dann wollte der eine das in Jira haben und der andere in Excel und der andere, ja, das müssen wir so machen, keine Ahnung. Und dann irgendwann mal, als das ein bisschen eskaliert ist in irgendeinem Termin, habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, was stört euch denn dann an dem aktuellen Risikomanagement? Mhm. Und ich finde, Risikomanagement ist jetzt ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, ja, auch nichts, wo sich jetzt die Leute eigentlich so drum schlagen. So. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Das Folgendes, ich gründe ab nächster Woche eine Community of Practice. Ich verkündige das in allen Gremien, wo diese rund 150 Beteiligten irgendwie immer mal wieder so drin sind, indem ich kurz erkläre, was ist die Idee einer Community of Practice, also sprich, sie basiert auf Freiwilligkeit. Das erinnert mich jetzt gerade sehr stark an dieses Thema. Sie ist motivationsgetrieben, nämlich wir wollen ein anderes Risikomanagement haben. Diese Gruppe ist empowered, für alle eine Entscheidung zu treffen. Ganz wichtig, das heißt also, es ist kein Spaßveranstaltung und jeder darf seinen Senf, natürlich darf jeder seinen Senf dazu geben, aber hier wird eine Entscheidung getroffen, derjenigen, die da sind, und nicht derjenige, die nicht da sind und mehr Lametta auf der Schulter haben. Und dann dachte ich so, jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Organisation mit diesem, das war ein bisschen so eine Nagelprobe, die ich mit Absicht gemacht habe. Und auf einmal waren in diesem ersten Termin, das hat dann abgenommen, wie das halt immer so mal auch mal ist, aber im ersten Termin waren wir mit 18 Personen da drin,
wow,
die ein Interesse hatten, irgendwie sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und was ich dann mit ihnen erstmal gemacht habe, haben gesagt, okay, was stört denn euch momentan irgendwie dran? Dann haben wir versucht, Probleme, Phänomene und Interpretationen ein bisschen so zu trennen, um da mal ein bisschen dran zu, über die mehreren Termine, das habe ich dann auch gesagt, wir machen das einmal wöchentlich jetzt irgendwie und wie gesagt, es wurden dann immer weniger. Aber es waren Menschen dabei, die dauerhaft drin sind, die Entscheidung getroffen haben auf der Basis ihrer schlechten Erfahrung und jetzt zu einem neuen Vorgehen irgendwie geführt haben, das jetzt ausgerollt wird. Wir sind noch in der Anfangsphase. Ich möchte das jetzt auch nicht so extrem whitewashing-mäßig darstellen. Aber was ich interessant fand, war, es ist ein Thema, das ist echt nicht sexy. Das ist jetzt nicht das neueste Produkt irgendwie am Markt irgendwie für 2028 launchen oder irgendwie so. Ja? Sondern das muss halt auch gemacht werden. Wie gehen wir gemeinsam mit Risiken um? Und das macht den meisten eigentlich keinen Spaß. Es gab aber Menschen, die haben gesagt, mich schmerzt dieses Thema so sehr, dass ich die intrinsische Motivation habe, da einmal am Freitagvormittag mich anderthalb Stunden reinzusetzen und dieses Thema zu bekneten und uns unterschiedliche Dinge zu überlegen, wie wir was lösen können und mit Lösungen rauszulaufen. Und das funktioniert aktuell. Wir müssen mal auf die lange Sicht gucken, ob diese Art dann auch Anklang findet. Aber dann werden wir wieder Schleifen drehen und sagen, okay, was ist wieder nicht gut gelaufen? Also da würde ich fast sagen, ich habe ein Gegenbeispiel. Ich weiß nicht.
Es klingt so. Ja, es klingt für mich nach einem guten Gegenbeispiel und beschämend muss ich feststellen, dass ich wahrscheinlich dann auch in einem alten Denken verhaftet bin, nämlich diesem, naja, das kann ja gar nicht funktionieren. Und was du gemacht hast, ist, du hast es halt probiert. Und erst dann sind wir ja schlauer, wenn wir es mal probiert haben, wenn wir wissen, ob es Menschen gibt, die sich dafür begeistern. Wer bin ich, dass ich beurteilen kann, ob 250 Menschen oder wer weiß wie viele da Bock zu haben, sich mit dem Thema. Vielleicht gibt es ja 10, die sagen, DSGVO ist genau mein Ding.
Genau.
Ja, ich finde es super spannend, weil ich vielleicht auch dem Thema offener Umgang mit Daten kritisch gegenüberstehe. Also habe ich jetzt die Möglichkeit, für unsere Organisation da Maßstäbe zu setzen. Ja. Also ich nehme mich zurück und sage, lass uns auch der Mobilisierung immer eine Chance geben. Und nur wenn es dann nicht funktioniert, dann können wir uns ja was anderes überlegen.
Ja. Ob das jetzt bei einer Produkteinführung nach ähnlichen Mechanismen funktioniert, weiß ich nicht. Habe ich jetzt aber auch noch nicht ausprobiert. Aber
ja.
So. Also ich fand es auf jeden Fall so schöne neue Impulse, die auf ganz vieles, was wir, finde ich, als Agilisten irgendwie auch schon so vor uns hertragen, einfach nochmal gar nicht so viel aufbauen. Also ich fand das gar nicht, dass es jetzt so viel extrem Neues war. Es war immer noch so ein kleines bisschen was obendrauf, wo ich denke so, das ist jetzt interessant, das finde ich jetzt ganz schön. Ne? Also auch gerade dieses, ne, unsere Arbeit ist Beziehungsarbeit.
Ja.
Abgeleitet aus Arbeit von heute ist Wissensarbeit.
Ja.
Der Sprung ist eigentlich nicht weit, aber er macht Knick, finde ich, für mich.
Ja, und sie hat es halt auch schön sortiert und strukturiert. Also sie hat dann diesen Aspekten auch immer dieselbe Struktur gegeben, sodass man sich das auch leichter erschließen konnte und sagt, Struktur hilft halt auch. Also Struktur gibt eben Halt. Und Struktur kann auch befreien. Also das hat sie gesagt und dann gesagt, das ist der Kern der Liberating Structures.
Ja, klar.
Hat, ja, auch mir wirklich, wirklich gut gefallen, wie sie halt Führung anders aufbaut. Ob man das jetzt irgendwie als Unlead, also nicht mehr führend bezeichnen kann, weiß ich nicht, ob da der Begriff passend ist, weil sie ja Führung als eine kollektive Fähigkeit bezeichnet und damit ist es immer noch eine Führung, nur eine andere Form von Führung. Aber gut, ich weiß auch ja mittlerweile, wie Buchtitel zustande kommen.
Definitiv. Ich meine, man könnte, es würde sich da erschließen, wenn man es aus diesem singulär egoistischen Blickwinkel von Führungsverständnis quasi sieht, dass man dann sagt, da würde man ja quasi genau das abgeben. Also wenn man es aus dem Blickwinkel sieht, dann
das schon.
Macht es Sinn. Vielleicht hast du es auch so gemeint. Habe ich jetzt nicht gefragt.
Ja.
Es ist eine Interpretation. Ja. Jetzt bin ich aus dem Urlaub da und schon wieder zack, voll im Thema wieder drin.
Schön. Es ist verrückt.
Danke für diese Gelegenheit, Holger.
Sehr gerne. Und was ich auch noch gefunden habe, ist passend zu dieser Idee der lukrativen Ideologie Führung, ein Zitat des Monats auszugraben. Und das stammt von Gerhard Uhlenbruck. Ein deutscher.
Allein der Name ist schon hervorragend, oder?
Er könnte auch, finde ich, ein Pathologe in einem Tatort sein.
Ich hatte jetzt eher eine Kindersendung irgendwie im.
Genau, Neues aus Uhlenbruck.
Ja,
genau. Das kennt ja kaum noch jemand. Genau, tatsächlich ist er sogar deutscher Immunbiologe und Aphoristiker und er hat was gesagt, das finde ich sehr schön. Geld nennt man heute Knete, weil man jeden damit weich bekommt.
Also mich natürlich nicht, aber.
Nein.
Nein, natürlich nicht. Ach, da sind wir außen vor.
Ja, ja, wir stehen da drüber.
Holger, es war mir ein Fest und es war einer der schönsten Einstiege in sozusagen die Berufssituation wieder aus einem Urlaub heraus, die ich mir nur vorstellen konnte, mit dir in Themen der Führung und der Arbeitsorganisation einzutauchen. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, mir hat es auch wie immer eine riesige Freude gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns im September zu was auch immer einem spannenden Thema rund um moderne Arbeitswelten treffen und darüber austauschen.
Stimmt. Und danach können wir ja schon eigentlich spoilern, machen wir mal wieder eine Live-Aufnahme von unserem Podcast im Oktober auf den XPDs. Also wer da nochmal eine Karte auch haben möchte, die ist in Stuttgart, Leinfelden, glaube ich, war es richtig?
Ja, genau, im schönen Leinfelden Echterdingen.
Genau. Ihr könnt sogar Teil des Podcasts werden, weil wir eine interaktive Session machen wollen und dann werdet ihr Teil dieses Podcasts. Das ist doch mal eine Idee, oder?
Und wer möchte das nicht?
Also ich unbedingt.
Also ich mag das so gerne, dass ich das ja jeden Monat mache. Aber wir wollen niemanden zwingen. So, dann habt es gut da draußen. Genau. Alex, dir einen schönen Wiedereinstieg. Eine Wiedereingliederung in das Arbeitsleben. Und dann bis bald.
Tschüss.
Tschüss.